Ja, ihr Lieben, Gott ist so gut, Gott ist so groß und ich bin so dankbar, dass ich so ein Kind von ihm sein darf, dass wir Kinder von diesem wunderbaren Gott sein dürfen, dass er unser Vater ist. Und im allerersten Lied haben wir gesungen, dass er so treu ist. Und was heißt das? Warum ist er treu? Weil er immer wieder in einer Bundesbeziehung mit uns gelebt hat und lebt. Und dieser Bundesbeziehung ist er treu. Deswegen ist es für uns so wichtig und auch so gut, dass wir das immer wieder singen und sagen, Gott, du bist treu. Das ist unsere Hoffnung, unsere einzige Hoffnung. Monika hat gesagt, selbst wenn wir untreu sind, ist er treu. Und immer wieder, wenn wir auch versagen, bleibt er diesem Bund treu. Und das ist so schön an unserem Gott. Das ist so wichtig und so gut. Jesus starb den Tod, dass du sein Leben leben darfst. Jesus trug alle Scham von dir, dass du an seiner Ehre teilhaftig werden darfst. Jesus wurde zum Fluch, dass dich kein Fluch mehr trifft, sondern dass der Segen Gottes dich jetzt trifft, dass du teilhaben darfst am ganzen Segen Gottes. Jesus wurde arm, dass wir reich werden dürfen. Und Jesus trug alle unsere Schmerzen und alle unsere Krankheiten, dass wir gesund und heil leben dürfen. Ihr Lieben, das ist unser Gott. Das hat er gemacht für uns. Und jetzt sagst du, Klaus, das sind fromme Sprüche. Fromme Sprüche, das sind das irgendwelche schönen Sätze, die uns in dieser Welt hier über Wasser halten sollen. Dass Gott sagt, ja, ich gebe euch solche schönen Sätze als Trost, dass ihr hier irgendwie überlebt, bis ihr dann in den Himmel kommt. Und dann wird es wahr. Nein, ihr Lieben. Das ist jetzt schon wahr. Und das gehört jetzt schon dir. Das ist das Evangelium, was wir verkündigen. Das ist das Evangelium. Das ist diese frohe Botschaft. Und wir nennen es auch dieser neue Bund. Das ist dieser Bund der unglaublichen Gnade. Und ihr Lieben, das soll nicht schöne Worte sein, sondern das soll dein Leben zeigen. All das, was ich gerade vorgelesen habe, gehört dir. Und zwar in dem Moment, wo du in diesen Bund eintrittst, in dem Moment, wo du in diese Bundesbeziehung eingehst, ist er treu und gerecht und wird all das für dich immer wieder tun und wird zu all dem stehen, dass du es erfahren darfst, und zwar jetzt und hier auf dieser Welt. Das ist unser Gott. Und wie treten wir in diesen Bund ein? Das Coole ist auch noch, Monika hat gelesen vom Abraham, Gott ist immer wieder mit Menschen in den Bund eingetreten und im neuen Bund hat er gesagt, ich bin ganz schlau. Weil immer wieder im Bund mit Abraham war es eigentlich ein bedingungsloser Bund. Er musste gar nichts tun und Gott hat gesagt, ich mache alles. Aber auch danach gab es immer wieder Bunde, wo wir Menschen unseren Teil nicht eingehalten haben. Und jetzt sagt Gott, ich, Gott, gehe mit mir selber, mit Gott, mit diesem Jesus einen Bund ein. Weil ich bin sicher, dass er diesen Bund einhalten wird. Und dann gelten alle Bedingungen, alle Geschenke, alle Segnungen von diesem Bund bekommt ihr, wenn ihr einfach an diesen Jesus glaubt. Das ist alles. Das ist krass, oder? Und das ist unser Gott, so liebt er uns. Und so geht er mit uns um. Und so leben wir in dieser Bundesbeziehung. Und viele Christen sind immer wieder verwirrt und sagen gerade auch mit diesem alten Bund und neuen Bund, dieser Gott, wie war der im alten Bund? Wie ist er im neuen Bund? Das ist für mich als Christ verwirrend. Ist es überhaupt derselbe Gott? Es gab Theologen, die haben gesagt, das kann nicht derselbe Gott sein, den Jesus repräsentiert, weil er so unterschiedlich ist. Aber ihr Lieben, das hat alles was damit zu tun, in welchem Bund leben wir gerade? In welchem Bund hat Gott damals mit diesen Menschen gelebt? Weil der Bund zeigt uns die Beziehung, wie wir miteinander leben. Der Bund gibt Dinge auf, die Geschenke, was uns gehört in diesem Bund, aber auch unsere Pflichten. Und wenn Gott in einem anderen Bund lebt, damals mit seinem Volk Israel, als er heute im neuen Bund lebt mit dir, dann ist logisch, dass Gott sich anders verhält, dir gegenüber, als er sich damals verhalten hat, den Menschen gegenüber. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das ist wie meine Ehe. Als ich meine Frau kennengelernt habe, da war sie ein fremder Mensch für mich. Kannte sie nicht richtig. Und dann habe ich nicht mit ihr geschlafen, habe ich nicht bei ihr gewohnt, habe ich mich ihr gegenüber anders verhalten. Als jetzt sind wir verheiratet und jetzt genieße ich den Sex, genieße ich Leidenschaft und Freude da drin. Genieße ich Dinge und mache Dinge, wo ich vorher nicht gemacht habe. Aber warum? Habe ich mich denn geändert? Bin ich ein anderer Mensch geworden? Nein. Aber ich lebe jetzt in einem anderen Verhältnis zu meiner Frau. Vorhin haben wir uns nicht richtig gekannt und jetzt leben wir in einer Bundesbeziehung. Das verändert mein Verhalten. Und ihr Lieben, diese Bundesbeziehung, ich mache nicht Sex mit irgendwelchen anderen Leuten dahergelaufen, dann mache ich nicht deswegen nicht, weil es Sünde ist oder weil es irgendwas ist, sondern das ist nicht sehr schlau. Mit einem fremden Menschen, der einfach so kommt, macht es nicht Sinn, so eng zusammenzuleben, weil in der sexuellen Beziehung, da öffnen wir unser Herz, da machen wir uns verletzlich. Und das mache ich nicht mit irgendjemand. Aber meine Frau hat zu mir gesagt, ich liebe dich so. Ich liebe dich so sehr, dass ich mit dir einen Bund eingehe. Dass ich dir treu sein werde. Dass ich zu dir stehen werde. Dass ich mit dir sein werde. Dass ich für dich sein werde. Und zwar bis das Tod entscheidet. Und dann, in so einer Bundesbeziehung, in so einer Sicherheit, da macht es Sinn, sexuell und leidenschaftlich alles zu genießen und Freude zu haben. Und das ist so ähnlich, dass wir uns das vorstellen müssen mit diesen Bundesbeziehungen, mit diesem Gott. Beim Abraham hat die Monika schon gesagt, da ist ein Bund eingegangen, der war ziemlich bedingungslos. Gott hat gesagt, ich mache dich, ich mache deine Nachkommen wie das Sand am Meer, ich mache alles für dich, ich gebe dir Ehre, ich werde dir das und das machen. Und was du machst, du lässt dich beschneiden als Zeichen von diesem Bund. Das war alles. Und dann hat Abraham sich beschneiden lassen und sie haben all diese Menschen, die Jungen immer wieder beschnitten. Bei Adam und Eva, die hat den Garten gesetzt und hat gesagt, genießt, macht euch diese Erde untertan, regiert, verwaltet das, genießt alle diese Früchte, freut euch daran. Und das Einzige, was er nicht machen sollte, ist, esst nicht unbedingt von diesem Baum. Das war alles. Versteht ihr? Wie sich das ändert, unser Verhalten, wie sich die Regeln ändern, immer mit einem anderen Bund. Und jetzt kam eine tragische Situation im Sinai. Gott hat zu seinem Volk gesagt, ich liebe euch so sehr. Wie Monika gesagt hat, ich wünsche mir Beziehung mit euch, und zwar mit jedem Einzelnen von euch wünsche ich mir Beziehung, mag mit ihm leben. Ich mag nicht immer nur mit dem Mose reden, ich mag mit der Monika reden, ich mag mit dir reden, ich mag mit jedem Einzelnen von euch reden und Gemeinschaft haben. Und dann kam Gott auf die Idee und hat diesem Volk vorgeschlagen, ich mache euch zu meinem Volk und ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich mache euch zu einem Volk von Priestern und von Königen, hat er ihnen vorgeschlagen. Das war sein Herz. Und jetzt kam Israel und das war davor noch mit diesem Donner und Wolken und diesen Dingen, und haben sie Angst bekommen. Und haben sie gesagt, nee, so einen Bund wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit dir Gemeinschaft haben, das ist uns zu heiß. Wir wollen das nicht, so eine enge Beziehung. Und wir wollen nicht ein Volk von Priestern und von Königen sein. Rede du mit dem Mose und sag ihm, was wir machen sollen. Und er soll uns sagen, was wir machen sollen. Und das war tragisch, ihr Lieben. Gott wollte das nicht. Aber die Menschen wollten das. Die Menschen haben gesagt, wir ziehen eine Gemeinschaft, eine Liebesbeziehung, eine Beziehung als Volk von Königen und Priestern mit diesem Gott ziehen wir vor, das lehnen wir ab und wir ziehen eine Gemeinschaft und eine Beziehung mit Regeln und Gesetzen vor. Das soll Gott ihnen geben. Und das hat er ihnen gegeben. Und weil er so ein guter Gott ist, sind es noch gute Gesetze. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Bündnisbeziehungen in der damaligen Welt. Haben wir mit Gott eine gute Beziehung. Aber es war nicht das Herz Gottes. Gott will nicht mit dir oder mit mir in einer Beziehung von Regeln und Gesetzen leben. Er will in Gemeinschaft und in Liebe leben mit uns. Deswegen sagt er auch nachher im Hebräer 7,18, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt, wieder jetzt, aber eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Gott hat gesagt, okay, das Gesetz, dieser Bund, der war eine Zeit lang, aber den werde ich absetzen. Weil das ist nicht das, was ich will für mein Volk. Sondern ich will eine Beziehung, einen neuen Bund, wo sie mir nah sein können. Wo sie meine Gemeinschaft erleben können. Wo sie meine Liebe erleben können und mit mir mich zurücklieben. Meine Liebe mit ihnen teilen. Das ist das, was ich will als Gott. Hebräer 8,10 steht das auch nochmal. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Diese Tage waren diese Tage der Bund des Gesetzes. Aber danach kommt ein neuer Bund. Und wie heißt er? Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein. Das ist krass, ihr Lieben. Und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Und sich überlebt, und was aber alt ist und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Und ihr Lieben, ich glaube, wir können das oft gar nicht richtig einschätzen, was für eine Revolution dieser Jesus war. Seit 1300 Jahren haben diese Menschen diesen Bund vom Gesetz gehabt. Sie haben sich Gott immer nur mit Regeln und Gesetzen und Geboten genähert. Haben immer wieder ihre Opfer gebracht, jeden Tag immer ihre Opfer, jedes Jahr Blut besprengt, Tiere getötet. Mein Vater hat das gemacht, mein Urgroßvater hat das gemacht, mein Ururgroßvater hat das gemacht. Soweit ich denken kann, soweit meine Sippe denken kann, haben wir das so gemacht. Und jetzt auf einmal kommt ein Mensch, Jesus, Gott, und sagt, jetzt hör mal auf mit dem. Ihr Lieben, das war krass für die damalige Zeit. Wenn du dein Leben lang, wenn du nichts anderes kennst, über Jahrhunderte hinweg, und auf einmal kommt der Jesus und sagt, jetzt ist fertig mit Opfer. Ich bin das letzte Opfer. Ich bin ein einmaliges Opfer. Ihr werdet nie mehr in den Tempel gehen und Opfer bringen. Wir unterschätzen das manchmal, was das für diese Menschen ausgemacht hat. Das ist wirklich eine krasse Revolution. Sie durften keinen Pullover anziehen, der halb Baumwolle und halb Synthetik war. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, jetzt kannst du jeden Pullover anziehen. Sie durften keine Krustentiere essen. Und auf einmal sagt Gott selber zum Petrus, wenn ich das als rein erkläre, dann komm du nicht und sag mir, das ist unrein. Nur weil es früher unrein war, weil du früher unter einem anderen Bund gelebt hast, unter anderen Voraussetzungen. Und in dieser schwierigen Zeit, das ist auch wichtig, eben wenn wir die Bibel lesen, ihr Lieben. Wir können nicht die Bibel lesen und einfach sagen, alles, was in der Bibel steht, ist für mich und muss ich eins zu eins anwenden. Wir müssen immer schauen, wer spricht. Wir müssen schauen, zu wem wird gesprochen. Und wir müssen schauen, unter welchem Bund, unter welcher Bundesbeziehung wird gesprochen. In der Bibel steht, wir sollen alle Erstgeborenen beschneiden. Wir sollen die Menschen beschneiden. Keiner von euch macht das. Aber es steht doch in der Bibel und es ist Wahrheit. Genau, ihr macht das richtig. Weil das galt damals zum Bund vom Abraham. Also war es für ihn wichtig, das so zu machen. Für uns, wir machen das nicht so. Weil es nicht zum neuen Bund gehört. Weil wir in einer anderen Bundesbeziehung leben mit diesem Gott. Und das ist wichtig, dass wir die Bibel immer wieder so lesen und schauen, was war, wie wurde gesprochen und warum wurde so gesprochen. Und dann können wir auch die Bibel richtig auslegen. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein, zwei Stellen an in der Bibel, wo solche Dinge stehen, wo ich früher nie verstanden habe. Dieser reiche Jüngling, Markus 10,17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Das ist keine schwierige Frage, oder? Wenn wir vom neuen Bund herkommen. Jeder von euch kann mir die Frage beantworten. Oder was ist die Antwort auf diese Frage? Gnade, aber was muss ich tun? Glauben, an Jesus glauben. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Sagt die Bibel an jeder Seite ganz klipp und klar, glaube an Jesus Christus. Ist eine ganz einfache Antwort. Aber Jesus hat diese Antwort nicht gegeben. Seine Antwort wäre gewesen, ja, glaub einfach an mich, dann kommst du in den Himmel, Punkt. Aber er hat diese Antwort nicht gegeben. Warum? Er wollte ihm helfen. Er hat diesen Mann geliebt, das steht nachher, er hat ihn lieb gewonnen. Und Jesus liebt alle Menschen. Und er hat gesagt, du kommst zu mir und sagst, was soll ich tun? Und du kommst zu mir als guter Lehrer und willst von einem guten Lehrer einen guten Tipp. Du willst, dass ich dir sage, ja, lies noch ein bisschen mehr in der Bibel, streng dich noch ein bisschen mehr an, gib noch ein bisschen mehr Geld den Armen, mach noch ein bisschen öfter Lobpreis. Aber ich sag dir, das reicht dir nicht mehr aus. Das reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen. Wir kommen jetzt von dem alten Bund, wo wir gesagt haben, wir verhalten uns so, zu diesem neuen Bund. Und im neuen Bund gibt es eine einzige Regel, die heißt, um in den Himmel zu kommen, glaub an Gott. Und das hat er ihm gesagt. Er hat ihm eine ganz komische Antwort gegeben. Er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott. Ich habe immer gesagt, Jesus, wie kann man so eine Antwort geben auf so eine Frage? Er hat die Frage nicht beantwortet, einfach gesagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Aber es war eigentlich genau diese Antwort, wo Jesus wollte, wo er ihm helfen wollte. Weil jeder wusste und auch dieser Jüngling wusste, dass Jesus gut ist, oder? Er hat so viele gute Dinge getan, er hat die Menschen geliebt, er hat sie geheilt. Jeder wusste, dieser Jesus ist gut. Und dann sagt Jesus zu ihm, komm nicht zu mir als dieser Meister, dieser Lehrer, wo dir noch einen guten Tipp zu deinem Leben gibt, sondern komm zu mir als Gott. Wenn du weißt, ich bin gut und ich sag dir, nur einer ist gut, das ist Gott, dann hätte der Jüngling sagen müssen, ja logisch, ich kann zu dir gut sagen, weil du bist gut, das weiß ich, also musst du Gott sein. Und Jesus sagt, genau das will ich. Komm du zu mir, nicht als zu einem Meister, als zu einem Lehrer, komm du zu mir als diesem Gott. Und zwar diesem Retter, diesem Erlöser. Komm du zu mir als diesem Gott. Und dann kommst du in den Himmel. Dann bekommst du all diese Dinge. Wenn du zu einem Lehrmeister kommst, der dir ein paar Tipps gibt, kommst du nicht in den Himmel. Kommst du nicht zu diesen Ergebnissen, die du willst. Und deswegen sagt Jesus zu ihm, wer ist gut außer nur Gott? Und er sagt, komm zu mir, ich wünsche mir, dass du das erkennst und verstehst, ich bin Gott. Und deswegen sollst du zu mir kommen. Als dieser, deinem Gott und als deinem Retter und als deinem Heiland und nicht zu einem Schulmeister. Dann geht Gott, reden sie weiter. Er versteht es nicht, er erkennt nicht, dass Jesus Gott ist. Und er kommt nicht auf diese Ebene zu ihm. Und dann sagt er zu ihm, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und am Schluss sagt er, als er ihn liebgewonnen hat, sagt er ihm, eines fehlt dir noch. Geh hin und verkauf alles und gib es den Armen. Und wir Christen machen relativ schnell dann aus solchen Sätzen eine Theologie. Sagen wir, alle Christen sollten alles verkaufen und sollten alles den Armen geben. Aber das stimmt nicht, das hat auch Jesus hier nicht gesagt. Aber wenn wir diese Bundesbeziehungen nicht verstehen und warum Jesus das sagt, dann kommen wir auf solche Theologien. Wir sagen ja, eigentlich sollten alle Christen immer alles Geld weggeben und immer alles den Armen geben. Obwohl das Jesus war nicht die Absicht von Jesus hier. Sondern er sagt, eines fehlt dir noch. Und ihr Lieben, das Gesetz wird immer sagen, eines fehlt dir noch. Das Gesetz, egal wie heilig, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie viel Geld du den Armen gibst, egal wie viel du betest, egal wie viel du Lobpreis machst, das Gesetz wird immer sagen, ja, aber eines fehlt dir noch. Mindestens eines fehlt dir noch. Du könntest noch mehr Geld den Armen geben. Und das stimmt sogar. Jeder von uns könnte mehr Geld den Armen geben. Ich könnte weniger Bier trinken oder irgendwas machen und mehr Geld den Armen geben. Das ist ganz richtig, weil das Gesetz ist heilig und gerecht und perfekt. Und das Gesetz wird immer, wenn du zum Gesetz kommst, wird das Gesetz dir immer sagen, ja, das ist gut und das ist richtig und es ist schön, wie du bist, aber eines fehlt dir noch. Streng dich noch mehr an. Lieb noch mehr deinen Nächsten. Lieb noch mehr Gott. Verbring noch mehr Zeit in der Bibel. Mach das noch und mach das noch. Das wird immer die Antwort vom Gesetz sein. Und Jesus sagt zu ihm das, um ihn dort an dieses Ende zu bringen. Weil das ist, die Bibel sagt uns, das Gesetz kam, um uns an unser Ende zu bringen. dass wir merken, und das hätte er merken sollen. Er hat gesagt, oh, ich schaffe das nicht. Jetzt kommt er daher, jetzt habe ich alles gemacht. Ich habe meinen Vater geliebt und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Alles, was er aufzählt, ich habe alles gemacht. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, aber jetzt gib auch noch alles Geld weg. Und dann hätte er, spätestens jetzt hätte er endlich auf diesen Trichter kommen können und sagen, wow Gott, das ist mir zu viel, das packe ich nicht. Das ist das, worum das Gesetz gekommen ist, uns Menschen an unser Ende zu bringen und sagen, wir schaffen das nicht. Wir brauchen einen Erlöser. Er hätte hinkommen können und sagen, ich packe das nicht, ich brauche Jesus, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Retter. Ich, in meiner Kraft, in meiner Anstrengung, in meinem schönen Christsein, in meinem Lobpreis, ich schaffe das nicht. Und darum hat Jesus das so zu ihm gesagt. Er aber ging traurig weg. Schade, er hat beide Sachen nicht gepackt. Er hat es nicht gepackt, dass er zu sagen, Jesus, du bist gut, das weiß ich, also bist du Gott. Ich komme zu dir als Gott. Und auch das mit dem Ding zu sagen, okay Gott, das schaffe ich nicht. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche einen Retter. Und Jesus blickt umher und spricht zu seinen Jüngern. Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Und Jesus antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als in das Reich Gottes zu kommen. Ich frage euch, wie schwer ist es, ein Kamel durch ein Nadelöhr durchzubiegen? Ist es schwer? Ist es relativ schwer? Es ist unmöglich, genau, es ist unmöglich. Es ist nicht einfach schwer, es ist unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Deswegen ist es unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und Jesus erklärt das auch nach, sagt er, es ist unmöglich. Er sagt, sie aber gerieten außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann überhaupt noch errettet werden? Wer kann dann errettet werden, wenn es so schwer ist, wie es schwer ist, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu kriegen? Und Jesus sagt ganz klar die Antwort. Bei Menschen ist es unmöglich. Mit all deiner Anstrengung, wie groß sie sein mag, mit all deinem Lobpreis, wie gut er sein mag, mit all deinen wunderbaren Gebeten, wie schön sie sein mögen, ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen. Aber, zum Glück sagt er noch danach was, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und in ihm ist es möglich. Und dann ist es auch nicht mehr so schwierig, weil wie schwer ist es, in den Himmel zu kommen? Johannes 3,16 sagt uns, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben hat, ihr Lieben. Es ist unmöglich durch das, was du machst, aber es ist so leicht möglich, wenn du einfach sagst, okay, ich glaube an diesen Retter. Ich nehme das an, dass er für mich gestorben ist. Ich nehme das an für mich. Weil auch die Jünger fragen die gleiche Stelle nochmal, Johannes 6, 28, weil viele sagen jetzt, ja natürlich, ich brauche Gnade, um errettet zu werden und danach kann ich gut ohne die Gnade leben. Danach kann ich wieder in eigener Kraft, in eigener Stärke Gemeinde bauen, Lobpreis machen, all diese Dinge tun. Nein, ihr Lieben, die Jünger fragen im Johannes 6, 28, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes tun wollen? Und jeder von uns will diese Werke Gottes tun. Ich will Zeichen und Wunder sehen. Ich will die Werke Gottes tun. Und die Jünger fragen Jesus, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes tun? Und was sagt er auch? Genau die gleiche Antwort. Glaubt an den. Glaubt an Christus. Das ist die einzige Sache, die uns in den Himmel bringt. Das ist die einzige Sache, die Zeichen und Wunder bringt. Das ist die einzige Sache, die unser Leben auf die Reihe bringt, ihr Lieben. So viele Christen kommen zu mir und sagen, Klaus, was muss ich tun, dass ich endlich wegkomme von dieser Pornografie? Klaus, was muss ich tun, dass ich endlich mal wegkomme von der Zigarette? Klaus, was muss ich tun, was soll ich noch tun, dass ich dort rauskomme aus diesen Gebundenheiten? Und ich sage, es ist nur ein einziges, du brauchst einen Retter. Glaub an diesen Christus und vertraue auf ihm und sein Geist und seine Liebe und seine Kraft und seine Gnade. Sie wird dich frei machen. Und so ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, was sagt Gott, zu wem spricht er was? Zum Beispiel Römer 7. Ganze Römer 7. So viele Christen sagen, da stehen diese Dinge da, was ich tun will, das tue ich nicht und was ich nicht tun will, das tue ich und so weiter. Und alle Christen sagen zu mir, ja, das ist genau mein Leben, das beschreibt ganz genau mein Leben. Das sollte es aber nicht, ihr Lieben, weil wir schauen mal, zu wem er das spricht. Paulus redet im Römer 7,1, sagt er das ganz klar, das, was jetzt kommt, das spreche ich zu gewissen Personen. Das spreche ich nicht zu wiedergeborenen Christen, sondern, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Paulus sagt, alles, was ich jetzt sage, rede ich zu denen, die das Gesetz kennen. Leute, die zur damaligen Zeit, die unter dem Gesetz geboren sind, unter diesem Bund des Gesetzes. Und sie haben etwas sehr klar gekannt. Nämlich Versagen, Niederlage und all diese Dinge, das haben sie gekannt. Und zu denen hat er geredet. Aber das gilt eigentlich nicht für dich als wiedergeborener Christ. Und die, wo Gesetz kennen, die sagen nachher im Römer 7,15, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das ist crazy, oder? 18, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, ich will ja. Ich will aufhören mit Rauchen, ich will diese ganze Sache nicht. Das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen nicht. Denn das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das mache ich. Und das sagt er, aber das sagt er eigentlich sehr deutlich, das ist ein Beispiel von Menschen, die unter Gesetz leben. Und du musst nicht mehr unter Gesetz leben. Das heißt, für dich treffen diese Sachen nicht zu. Du solltest in deinem Alltag nicht sowas erleben, sondern du solltest das erleben dürfen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das Leben Jesus, der Reichtum, der Segen, das solltest du erleben. Warum, ihr Lieben? Das sagt die Bibel, sagt das auch relativ klar. Sie sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz erregt die Sünde, sagt die Bibel. Deswegen, in dem Moment, wenn du unter Gesetz gehst, unter diesen Bund des Gesetzes gehst, wirst du genau das erleben, dass du es nicht schaffst, dass du nicht das machst, was du willst. Warum? Weil das Gesetz die Kraft der Sünde Kraft gibt. Weil das Gesetz die Sünde in dir erregt. Dazu ist es gedacht, das Gesetz. Das Gesetz ist dazu gedacht, dass diese Sachen erregt werden, dass Menschen erkennen, wie sündig sie sind, dass Menschen erkennen, wie schlecht sie sind und dass sie dann rennen und sagen, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Retter. Und wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, verstehen wir auch, wie wir rauskommen aus solchen Gebundenheiten, wie wir rauskommen von Sünde, wie wir rauskommen von Pornografie, wie wir rauskommen von Rauchen. Nicht mit dem Gesetz. Und das sagte Paulus auch. Er schreit dann und sagt, ich elender Mensch. Wie komme ich da raus? Was mache ich? Und jetzt stellt er eine gute Frage. Er sagt jetzt nicht wie der Jüngling, was muss ich tun, um dort rauszukommen? Er sagt nicht wie dieser Jüngling, was soll ich noch tun, dass endlich diese Pornosucht weggeht, dass endlich dieses Rauchen weggeht, dass endlich dieses Ding weggeht, dass ich immer das tue, was ich nicht will und das nicht tue, was ich will. Das sagt er nicht, was muss ich tun. Er sagt, wer wird mich retten? Das ist das, was Paulus hier sagt. Und das hätte der Jüngling sagen sollen. Er hätte nicht fragen sollen, guter Meister, was soll ich tun? Er hätte müssen sagen, du bist Gott, du bist mein Retter. Schön, dass du gekommen bist. Paulus sagt im Römer 7,24, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und er sagt die Antwort danach, Dank sei Christus. Deswegen singen wir so Lieder. Ihr Lieben, wir singen diese Dankeslieder nicht, Dank sei dir Vater, einfach so, weil wir sagen, ich singe mal wieder ein schönes Lied. Sondern wir singen diese Lieder, weil ich bin so dankbar, dass dieser Christus mich da rausgeritten hat, aus diesem scheiß Leben. Dass er mich rausgerettet hat, aus diesen Versuchungen, aus diesem Mangel, aus dieser Minderwertigkeit, aus dem, wo ich immer wieder alles falsch gemacht habe. Ich bin diesem Christus so dankbar, dass er gekommen ist. Und dann, genau nach diesem Satz, Dank sei Jesus, dann kommt diese Lösung auch, wo er sagt im Römer 8,1, jetzt also. Und das Schöne ist, jetzt, nicht wenn wir im Himmel sind, ihr Lieben, sondern jetzt also, gibt es keine Verdammnis mehr. Jetzt, in deinem Leben, jetzt, und zwar manchmal, obwohl du noch sündigst. Und zwar manchmal, obwohl du noch daneben bist. Und zwar manchmal, obwohl du es wieder versagt hast. Obwohl du es nicht wolltest. Aber weil diese keine Verdammnis mehr, das ist das, was dich frei macht von diesen Dingen. Wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz, weil das Gesetz, sagt auch die Bibel ganz klar, das Gesetz bringt Verdammnis. Und wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, und auch das sagt die Bibel, Die Sünde hat keine Kraft mehr über euch, weil ihr nicht mehr unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Unter dieser Gnade, dass es jetzt für dein Leben keine Verdammnis mehr gibt. Und zwar nie mehr ihr Leben. Nicht, es gibt keine Verdammnis, weil ich alle Gesetze einhalte. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die immer alles richtig machen. Sondern es gibt keine Verdammnis, auch wenn sie es nicht richtig machen, auch wenn sie sündigen, weil für die, die in Jesus Christus sind. Und ihr Lieben, in Jesus Christus sind wir genau ab dem Moment, wo wir an Jesus Christus geglaubt haben. In dem Moment, wo du dein Leben diesem Jesus gibst, bist du in Jesus Christus und niemand mehr kann dich dort herausnehmen. Ob du sündigst, ob du schlecht machst, ob du versagst, ob du dein Leben vielleicht sieht vielleicht anders aus, aber du bist in diesen Christus hineinversetzt worden. Christus in dir und du in Christus. Das gilt in dem Moment, wo wir Christus annehmen, als unseren Retter. Und dann gibt es, deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Und das, ihr Lieben, dieses keine Verdammnis mehr, dieses kein Gesetz mehr sagen, wo immer hinterher rennt, das macht uns frei, nicht mehr zu sündigen. Das macht uns frei, in Freiheit und in Sieg zu leben. Das macht uns frei und das macht uns dankbar diesem Jesus gegenüber. Ich war noch nie so dankbar wie in der Zeit, dieser Zeit, wo ich das erkannt habe. Wo ich früher gekämpft habe, gewurstelt habe, gemacht habe und verbissen und gesagt, ich muss das schaffen und ich kann das schaffen und ich werde das schaffen und ich habe es nicht geschafft. Und ich war sauer auf diesen Gott. Aber wo ich gesehen habe, wie groß seine Gnade ist, seitdem liebe ich ihn über alles. Seitdem predige ich gern, seitdem sage ich hier lieben, auch die Nachbarn da draußen. Wenn wir so einen Gott verkündigen, der sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Auch wenn du wieder gesündigt hast, auch wenn du Fehler gemacht hast. Aber es gibt keine Verdammnis mehr, weil dieser Christus gekommen ist. Weil dieser Christus alle Verdammnis genommen hat. Er hat alle Strafe getragen. Er hat alle Schuld bezahlt. Und jetzt bist du in diesen Bund eingetreten. Und deswegen ist Gott jetzt treu und sagt, ich verdamm dich auch nie mehr. Warum? Weil du einen Bund hast mit Gott. Und Gott hat gesagt, dieser Jesus hat bezahlt. Und du bist in diesen Bund eingetreten, nimmst das für dich in Empfang, dann wäre es unfair von Gott, wenn er zu dir kommt und sagt, du hast wieder gesündigt, du bist verdammt. Du hast wieder was falsch gemacht. Ich klage dich an. Das darf er nicht mehr, weil er treu ist seinem Bund gegenüber. Und das ist so schön, ihr Lieben. Und genau danach, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr, weil denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat uns frei gemacht von was? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist, Jesus ist nicht so ein bisschen ein Religionslehrer, der sagt, ich gebe euch noch ein paar gute Tipps, sondern er kam und hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wir als Christen, wir dürfen rumlaufen mit erhobenem Haupt, mit Freude, mit Schönheit, mit Dankbarkeit, und sagen, das ist mein Gott. Und wenn ihr da draußen den hören wollt, das ist mein Gott, ich erzähle euch von meinem Gott, wenn ihr das hören wollt. Mein Gott heilt mich. Mein Gott macht mich reich. Mein Gott liebt mich. Mein Gott ist für mich. Mein Gott ist barmherzig. Warum? Weil ich so gut bin? Nein. Weil ich in seinen Bund eingetreten bin und sein Sohn so gut war. Und wenn wir das verstehen, verstehen wir auch einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Den schauen wir uns nachher gleich an. Vielleicht ist es euch so gegangen wie mir immer wieder. So wie David, ich habe immer zu Gott geschrien und gesagt, ich wäre so gern wie dieser David. Ich will so ein Anbeter sein, einer, der dich anbetet, so wie der David. Ich will so ein Mann sein. Ich habe immer wieder zu Gott geschrien und gesagt, Gott, ich mag ein Mann nach deinem Herzen sein. Das will ich. Oder so, auch so kühn sein wie er, wie dieser David. Sagen, ja, da kann Goliath kommen, da kann kommen, wer will. Ich habe keine Angst, weil dieser Christus ist mit mir. Habt ihr schon mal sowas gedacht, wer will sein wie David? Gibt's hier jemand? Oder wie der Elia? So wie der Elia, du. Eine Gebetspower. Er hat gebetet, es soll nicht aufhören zu regnen. Es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und dann hat er gesagt, so und jetzt bete ich, jetzt regnet es wieder. Und dann hat es wieder geregnet. Ich habe ihm gesagt, Gott, so würde ich gern sein. Das wäre ich gern, so ein Mann wie dieser Elia. Wow, du. Mit den Baalspriestern sagen, hör zu, wir werden sehen, welcher Gott stärker ist. Kommt ihr mit eurem Gott und ich komme mit meinem Gott. Und ich werde euch hier auf die Probe stellen. Ich habe immer gesagt, Gott, so wäre ich gern. Wow, so wie der Elia, so ein Mann Gottes. Oder ich habe gesagt, ich wäre so gern wie dieser Abraham. Freund Gottes. Mann des Glaubens. Überall in der Bibel steht als Mann, dieser Mann des Glaubens. Der glaubt seinem Gott einfach. Egal wie die Umstände aussehen, dieser Mann glaubt Gott. Ich sage, Gott, so wäre ich gern. So einer würde ich gern sein. So ein Mann des Glaubens. Und dass du zu mir sagst, ich bin ein Freund Gottes. Habe ich das schon mal so gegangen? Und jetzt kommen wir zur guten Botschaft, ihr Lieben. In der Bibel stehen solche gewaltigen Sachen. Ich glaube eben, deswegen verstehe ich langsam, wir brauchen die ganze Ewigkeit, um das zu verstehen. Das ist so krass, was in der Bibel steht. Und was uns gehört als Christen. Jetzt steht in Matthäus 11,11. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer auferstanden als Johannes der Täufer. Das ist schon mal krass, oder? Das heißt, Johannes der Täufer war einiges größer als Abraham, als David, als Elia, als Mose, als all die. Da habe ich gesagt, das wäre cool, sowas wäre ich gern. Oder? Es gab keinen Größeren als all die. Das heißt, Johannes der Täufer war größer als all die, wo wir gerade aufgezählt haben, wo wir uns wünschen würden, so zu sein. Oder? Und jetzt geht dieser Satz weiter. Der Kleinste, der aller Kleinste, aber im Reich der Himmel ist größer als Johannes der Täufer. Wer ist der Kleinste im Reich der Himmel? Im Reich der Himmel sind die, die in den Himmel kommen. Im Reich der Himmel, das spricht er von denen, die in diesen Bund eingetreten sind. Eigentlich sagt er, im neuen Bund ist der aller Kleinste größer als Johannes der Täufer. Und der war größer als Elia, als Abraham, als Mose, als das. Versteht ihr das, was das heißt, ihr Lieben, mit diesem neuen Bund? Das heißt, dass jeder, der durch diese hier Türe hier reinkommt, und sei er noch die größte Pfeife, sei er der größte Versager, bringt er sein Leben nicht auf die Reihe, schafft er hinten und vorne nichts. Sagt die Bibel, sagt nicht ich, sagt die Bibel, er ist trotzdem größer als Johannes der Täufer und der war größer als Abraham, als Mose, als Elia und als David. Und das seid ihr. Das seid ihr, jeder einzelne von euch, ihr Lieben. Und zwar nicht, weil ihr so stark seid und weil ihr so gut seid, weil ihr in diesen neuen Bund eingetreten seid. Und in diesem neuen Bund seid ihr in Christus und dieser Christus ist in euch. Und die Auferstehungskraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir. Deswegen sagt Gott solche Sachen. Dass du, egal wie dein Privatleben gerade aussieht, dass du, egal wie oft du gerade noch versagst, sagt die Bibel, du bist weit, weit größer als dieser David. Weit, weit größerer Glaubensheld als dieser Abraham. Weit, weit größerer Gebetsheld als dieser Elia. Weil sie hatten diesen Geist Gottes nicht in sich. Sie lebten nicht unter diesem neuen Bund. Sie hatten nicht diese Voraussetzungen, wie du hast. Und ihr Lieben, das wünsche ich mir zu sehen, dass wir so rausgehen zu den Ungläubigen und sagen und wissen, wer wir sind in Christus. Sagen, da ist ein Abraham und ein David und ein Mose ist nichts gegen mich. Nicht, weil ich so wahnsinnig gut bin, aber weil dieser Jesus so gut war und hat gesagt, ich gebe meinen Geist, den Geist Jesus, gebe ich in dich, in dieses tönerne Gefäß, gebe ich diesen wunderbaren, kostbaren Geist Jesus. In dieses Gefäß gebe ich diese Auferstehungskraft, gebe ich diese Kraft von Zeichen und Wunder. Ihr Lieben, das braucht die Welt da draußen. Die Welt da draußen braucht Christen wie euch. Die braucht Christen, die wissen, ich habe die Kraft Gottes für Heilung. Ich habe die Kraft Gottes. Ich habe diese Liebe. Ich habe diese Dinge. Weil ich weit größer bin als dieser David und dieser Abraham. Und das nur, weil ich einfach in diesen neuen Bund eingetreten bin. Das nur, weil ich einfach gesagt habe, mein Leben sieht so schlimm aus, ich brauche einen Retter. Ich nehme dich, Jesus. Wenn du sagst, du bist gekommen als Retter, dann danke ich dir. Ich nehme das gern für mich. Das ist alles, ihr Lieben. Und damit lasse ich euch alleine und das wünsche ich euch für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Dass ihr da mit Gott reingeht und sagt, der bin ich. So sieht mich Gott. Er sieht dich nicht in deinem Versagen. Er sieht dich nicht immer wieder, dass du es wieder nicht schaffst, sondern er sagt, ich sehe dich. Ich sehe jemand, der größer ist als Abraham. Ich sehe jemand, der anderes, größeres Gebetsleben hat als Elia. Ich sehe diesen Christus in dir. Mit diesem Segen Gottes, mit diesem Segen vom neuen Bund, Mit diesem Segen, der größer ist als jeder Fluch, mit diesem Segen von Heilung, mit diesem Segen von dieser Liebe und auch dieser Annahme von unserem Gott. Diesem Segen von dem, was Christus für uns erkauft hat. Segne ich euch für die ganze Woche, segne eure Angehörigen, auch alle, die jetzt nicht da sind, Herr. Wir segnen sie in deinem Namen, diesem wunderbaren, schönen, großen Namen von Jesus. Amen.